Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Kurt, das ist ein besonderer Käse aus Kasachstan. Ein Produkt, was man hier bei uns überhaupt nicht kaufen kann. Bald kann man das aber probieren, nämlich im Restaurant Troika in Erkelenz. Weil es dort einen Koch gibt, der den Geschmack seiner Kindheit in Sterneküche übersetzt. Alexander Wolf ist heute zu Gast in diesem Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr auch dabei seid.
Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post.
Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin ins schöne Erkelenz im Kreis Heinsberg gefahren. Genau genommen nach Erkelenz-Neu-Immerath, wo direkt am Ortseingang ein tolles neues Gebäude steht. Schöne Architektur. Von innen sieht es noch viel spektakulärer aus. Hier ist das Restaurant Troika. Und der Mann, dem es zusammen mit 2 Freunden und Geschäftspartnern gehört, heißt Alexander Wolf. Herzlich willkommen im Podcast.
Hi, schön hier sein zu dürfen.
Schön, dass wir Zeit haben. Du warst heute frei, bist ins Restaurant gekommen, um mit mir zu sprechen. Mich ehrt das sehr. Und dieser Ort ist wunderbar. Ihr habt den für euch extra geschaffen, weil ihr hier eure Küche präsentieren wolltet. Ihr kennt euch ja schon lange, habt zusammen gekocht, seid zusammen quasi aufgewachsen, mehr oder weniger in der Küche, ne? Habt eure Ausbildung parallel praktisch gemacht. Wieso ausgerechnet in Erkelenz ein Sternerestaurant?
Wir haben ja vorher im Kreis Heinsberg schon vorher ein Sternerestaurant gehabt, seit 2018 in Eigenregie.
Und das hattet ihr, weil es einfach hier war, ne?
So. Genau, das haben wir gemeinsam irgendwann mal übernommen von dem damaligen Inhaber. Und das hat dann irgendwann mal 21 nicht mehr so funktioniert, wie wir das wollten. Also haben wir uns entschieden, was Eigenes zu bauen oder zu machen, wie auch immer. Und hatten halt die Möglichkeit, das Ding hier zu bauen. Warum Erkelenz? Weil meine Kiddies wohnen hier. Wir sind eine Patchwork-Familie, meine Freundin hat 2, ich habe 2. Und würde mir nichts bringen, obwohl die Angebote da waren, Düsseldorf, Köln, wir hatten bis nach Zürich hatten Angebote, irgendwas zu machen, als Dreiergespann. Aber naja, Erkelenz ist etwas, ja, das ist meine Heimat. Auch wenn ich gebürtig woanders herkomme, ist es trotzdem meine Heimat.
Und wie funktioniert das, hier so ein Sternerestaurant im, wie soll ich sagen, ziemlich ländlichen Bereich so, wo die Leute auf jeden Fall Auto fahren müssen, um herzukommen, wenn sie von weiter weg kommen?
Also es funktioniert sehr, sehr gut. Die Düsseldorf oder auch Kölner, die ja wirklich zahlreich zu uns kommen, die sagen, ob die jetzt eine halbe Stunde in Düsseldorf einen Parkplatz suchen oder eine halbe Stunde nach hier fahren. Das ist das Gleiche und es ist ein bisschen Urlaubsfeeling. Wir haben eine wunderschöne Terrasse, die haben wir jetzt gerade dieses Jahr neu überdacht. Und die fühlen sich ein bisschen wie im Urlaub. Das ist totales Urlaubsflair. Und die sagen, oder viele sagen das, dass so ein bisschen ein Abend bei uns ist wie eine Woche Urlaub.
Ja.
Kostet manchmal auch so viel, je nachdem, welche Weine man trinkt.
Das liegt an den Weinen. Also. Ja. Ich bin heute hier, weil mich interessiert, wie ihr umgeht mit der Küche, die euch inspiriert, nämlich die russische Küche. Wie man jetzt gleich sehen wird, ist es nicht nur Russland an sich, sondern auch Länder, die drumherum liegen, aus denen die Einflüsse kommen. Und spannend finde ich, dass ihr ja im besten Sinne Fusion macht, indem ihr Dinge transportiert nach hier und dann sie regional hier nochmal verankert und macht. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ganz toll. Eine Sache, die ich finde, die man in Russland und in der Umgebung und in den Ländern, die drumherum liegen, ganz toll macht, ist Gemüse anbauen. Und das macht ihr hier ja zum Beispiel auch.
Genau.
Ihr habt ein Gewächshaus um die Ecke stehen.
Ja, wir haben das Glück, wirklich über die Straße ein riesen Gewächshaus zu haben, beziehungsweise da arbeiten wir mit unserem Gemüseproduzenten zusammen. Und der macht für uns die armenische Gurke, der macht eine sibirische Tomate. Jetzt kommt eine ukrainische alte Tomatensorte von meinem Koch, beziehungsweise seine Eltern haben das mit nach hier gebracht. Dann machen wir sibirischen Basilikum, russische Pfefferminze. Das ist alles ein bisschen intensiver, ein bisschen dicker von der Struktur, weil wahrscheinlich wegen der Kälte, die ab und zu mal in Russland herrscht. Und ja, wir versuchen so ein bisschen den Ursprung nach hier zu holen, aber dann doch regional zu arbeiten. Hm. Das klappt ganz gut.
Wir haben ja gerade schon so eine Gurke probiert und so eine Tomate. Wahnsinn, wie intensiv die ist und gar nicht so wässrig, wie man das von so einer Salatgurke, wie man sie hier im Supermarkt findet, kennt, sondern man kann sie wahrscheinlich im Salat prima verwenden, weil es nicht so suppig wird nachher. Und ihr legt sie ein, ne?
Ja, genau, die wird süß-sauer eingelegt. Momentan ist es so in der Probephase, ob es ins neue Menü kommt. Das wird süß-sauer eingelegt, da machen wir ein Eis draus, Gels, also wird richtig ein schicker Teller. Da wir jetzt einen eigenen Gin produziert haben, nennt sich das Ganze Gin Troika Style. Mhm. Also wir machen quasi ein Vinaigrette aus Gurke und Gin, machen da wirklich eine ganz, ganz tolle Vorspeise draus. Mhm. Wir sind auch ziemlich sicher, dass es ins Menü schafft. Also wir testen erst nächste Woche Donnerstag, kommt auch ein Fotoshooter.
Fotograf.
Ein Fotograf, genau.
Ja. Einlegen ist auch so ein Thema, ne, in Russland.
Ja, ganz viel, ganz viel. Also ob es die Wassermelone ist, ob es, weiß ich nicht, wir legen, glaube ich, gefühlt alles ein. Alles, was es im Sommer gibt, zu der besten Jahreszeit wird eingelegt und dann können wir das ganze Jahr über, können wir das Gemüse benutzen.
Ja.
Es schmeckt auch viel intensiver ein halbes Jahr später. Oder viele Gäste wundern sich, warum wir manchmal Rhabarber im Winter haben.
Ja.
Haben wir dieses Jahr nicht, haben wir nicht eingelegt, wollen wir was anderes machen. Aber letztes Jahr hatten wir Rhabarber im Winter. Das war ziemlich geil.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und wenn man es richtig lange stehen lässt, da passieren auch ganz spannende aromatische Dinge. Ne?
Manchmal nicht, aber oft schon. Also der Rhabarber speziell ist übrigens gebürtig aus der ehemaligen UdSSR.
Aha.
Ganz ursprünglich, vor vielen, vielen Jahren.
Die Pflanze an sich.
Die Pflanze an sich,
ja.
Wurde irgendwann mal als Medizin, so habe ich es gelesen in der Geschichte, als Medizin von Russland nach England gebracht und wurde dann erst irgendwann mal als Gemüse verarbeitet.
Ja, und es ist ein Gemüse, ne? Muss man sich ja auch mal merken. Keine Frucht. Ja, okay, ja, ich meine.
Also wenn ich jetzt Quatsch erzähle, musst du mich verbessern.
Also ich weiß nicht mehr über Rhabarber als das, insofern wird das schon stimmen. und viele dieser Dinge, die dich da inspirieren, die kommen ja auch von dir aus deiner Biografie, aus deiner Kindheit. Ne? Du bist in Russland geboren.
Ich bin in Russland geboren, genau. Ich bin Krasnojarsk geboren und bin aber mit 1,5 Jahren nach Kasachstan gezogen. Mhm. Also und bis zum 9. Lebensjahr haben wir in Kasachstan gewohnt. Meine Mutter war beruflich in Krasnojarsk, sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwann mal in Kasachstan geboren.
War Zufall.
War Zufall, ja. Aber trotz all dem bin ich ja sehr happy drüber, dass wir eine Beziehung nach Russland sowie auch nach Kasachstan haben.
Ja.
Das ist ja im Prinzip das Hauptbestandteil unserer Küche.
Wie stark unterscheiden sich die Landesküchen von Kasachstan und Russland?
Ja, die unterscheiden sich schon, aber wenn man sich wirklich mit der russischen Küche beschäftigt, gibt es die russische Küche gar nicht. Also die russische Küche, die besteht aus ganz vielen Ländern, vermischt sich alles ein bisschen. Wenn ich jetzt mit irgendwelchen Landsleuten über Mante spreche, glaubt jeder Russe, das wäre, gefüllte Teigtaschen, die auf Dampf gegart werden, denkt jeder Russe, das wäre russisch, aber das ist eigentlich türkisch. Hat mit Russland recht wenig zu tun. Hm. Bei Borsch, okay, da streiten sich die Leute, ob es jetzt ukrainisch oder russisch ist. Da halte ich mir auch meistens raus. Schmecken muss es, sage ich immer. Wir benutzen das, nennen es aber nicht explizit ukrainisch oder russisch.
Also das ist eine total interessante Frage eigentlich, ne? Wenn du eine sibirische Gurke oder eine sibirische Tomate in Erkelenz anpflanzt, ist es dann nicht eigentlich eine Erkelenzer Tomate?
Es ist eigentlich eine Erkelenzer Tomate. Aber wir spielen natürlich auch ein bisschen damit. Wenn wir Gäste hier sitzen haben und wir machen, weiß ich nicht, eine geschmorte Tomate, wenn du dazu aber erklärst, dass es eine sibirische Tomate ist, sibirischer Ursprung, bei uns aus dem Gewächshaus über die Straße, dann ist es schon eine geile Story, ne? Mhm. Und wenn es dann auch noch super krass geil schmeckt, dann holen wir den Gast einfach ab mit einer Tomate.
Aber sorry ist ein gutes Stichwort, denn so viel davon passiert ja im Kopf, ne? wenn du weißt, was das ist auf dem Teller und wo das herkommt und was das für eine Geschichte hat und dass das überhaupt eine Geschichte hat, schmeckst du das ganz anders.
Ja, es steht ja dem Gast sogar frei, mit uns ins Gewächshaus zu kommen, sich das anzugucken. Im Sommer, im Winter ist natürlich scheiße, gibt's nichts.
Ins Gewächshaus gehen, sieht man nur weniger.
Wobei wir da die Tomaten auch einlegen. Also die werden geschmort, eingemacht und dann haben wir das ganze Jahr über, es wird auch relativ wenig eingelegte Tomaten benutzt.
Ja.
Weil wir benutzen für die feinen Sachen benutzen wir unsere eingelegten Tomaten.
Ja.
Wobei so für Jus und Fonds, da kommen natürlich die ganz normalen Tomaten. Mhm. Weil das schmeckt am Ende des Tages nicht.
Ja, aber nochmal zurück zur Geschichte, die man erzählt. So wie viel Prozent von dem, was ihr dann auf dem Teller macht, ist wichtig, dass es eine coole Story ist? Und wie viel Prozent ist, wo du sagst, ist doch egal, was die Story ist, Hauptsache es schmeckt?
Also ich denke eher, dass es schmecken muss. Und das i-Tüpfelchen ist die Story. Mhm. Also ich glaube, dass alle unsere Gerichte ohne die Story trotzdem funktionieren würden. Mhm. Aber das schafft es vielleicht dem Gast, wenn er hier rausgeht, einem Kumpel oder in der Familie zu erzählen, ich war bei Troika, ich habe das Gericht gegessen und weißt du was, es kommt von da oder da.
Ja.
So diesen Mehrwert gibt es auf jeden Fall.
Ja. So, und jetzt tauchen wir mal ganz tief ein in das kulinarische Kasachstan mit einer Spezialität namens Kurt.
Kurt, K-U-R-T. Genau, kasachischer Käse. So eine Knolle, die, wenn die mit Pfeffer umhüllt ist, sieht das aus wie so eine Pepperknolle.
Ja, genau.
Haben wir hier mehrfach vor uns.
Liegen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Metallteller mit 7 verschiedenen Knollen wahrscheinlich.
7 verschiedenen Knollen, genau. Krass. Die von außen mit verschiedenen Sachen gewürzt sind.
Ja.
Bis auf den hier, das ist so dieser rote.
Ja.
Der ist mit Borsch gewürzt. Also wir haben quasi alle Zutaten, die in den Borsch reinkommen, bis aufs Fleisch dehydriert, gemahlen und daraus das Gewürz gemacht. Und das kam da rein und wurde jetzt mehrere Wochen damit getrocknet.
Ja, also die Dinger sind tatsächlich so groß wie so eine kleine Kartoffel und sind, wie du schon gesagt hast, außen mit Gewürz bestreut. Die sind alle schon ein bisschen angerieben. Also hier liegen auch einfach so Reibespäne auf dem Teller jeweils. Von außen sehen die fast aus, man hat so fast das Gefühl wie so ein Trüffel oder so ein Pilz auch.
Mhm. Ja.
Und du hast mir das vorhin beschrieben, mit den charmanten Worten, es hat eine Konsistenz wie Kreide und schmeckt in etwa wie eine alte Parmesanrinde.
Auf den Punkt. Wirklich auf den Punkt.
Ja, deine Worte.
Ja, das ist halt die
Ich sofort gedacht, das muss ich probieren.
Ja, das ist so der ursprüngliche kasachische Geschmack. Sehr einfach, mit ganz wenig einfachen Mitteln produziert, weil einfach die finanziellen Mittel haben die da natürlich auch nicht.
Ja.
Oder hatten wir früher nicht.
Also ihr habt Kurt auch selber gemacht?
Ja, ja, klar.
Okay.
Klar. Und jedes Mal, wenn irgendjemand aus Kasachstan kommt, bringt er mir den Kurt mit.
Ja. Also okay, Reise nach Kasachstan. Wie funktioniert das in Kasachstan? Wie wird Kurt gemacht in Kasachstan?
Die genaue Art und Weise, wie man den macht, weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist Milch, wird mit Mehl gebunden, heiß gebunden. Dann wird das…
Eine Mehlschwitze oder so, eine Bechamelsoße oder
genau.
So ähnlich, stelle ich mir das vor.
Genau.
Man kocht dann, so einen Brei ein quasi.
Genau, genau. Und dann werden halt diese Knollen daraus produziert und dann wird das Zeug getrocknet.
Aha. Und dann hat man so getrocknete Milch praktisch.
Getrocknete Milch, die so ein bisschen nach echt alten Socken riecht. So richtig krass.
Also wird dann, es fermentiert dann auch irgendwie, ne?
Ja.
Offensichtlich.
Ja, also der Geruch so entsteht
Käse.
Schon.
Ja. Ja. Okay, und was machen denn die Kasachen traditionellerweise damit? Wird da auch so gerieben?
Also ich als Kind habe da an den zwei großen Schneidezähne, sind das glaube ich, habe ich das wirklich so gerieben.
abgeschabt.
Das ist sehr salzig, sehr würzig.
Ja.
Und das haben wir so abgeschabt und so gegessen. So
als Snack.
Genau. Und ich liebe ja den Geruch davon. Ich liebe alles daran, weil es wirklich meine Kindheit ist.
Aha.
Es ist wie mit dem fermentierten Fisch. Also in der ehemaligen UdSSR wird ja sehr viel getrockneter oder fermentierter, so halb vergorener Fisch gegessen.
Mhm.
Ich liebe das.
Mhm.
Ich habe das meinen Jungs mal vorbeigebracht, als wir aus Murmansk zurückkamen. Die sind ja aus der Küche gelaufen.
Mhm. Deine Jungs sind die beiden, mit denen du das...
Alle Mitarbeiter.
Ja.
Ich lasse ja immer alles probieren und riechen.
Ja.
So ähnlich ist es auch mit dem Kurt.
Okay.
Jeder, der aus Kasachstan kommt, kennt das.
Alles klar. Okay, also ne, snackt man so nebenher oder isst man vielleicht zum Brot dazu oder wie auch immer. Und
genau,
jetzt hast du gedacht, das muss unbedingt hier auch stattfinden.
Ich habe es mal hier probiert, ich fand's geil. Ich habe die Jungs probieren lassen und die haben gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wetten, ich kann das. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, selber rumzuspinnen, habe aber es nicht gepackt.
Das war vor einem Jahr.
Vor einem Jahr ungefähr, vielleicht eineinhalb Jahre.
Selber rumzuspinnen heißt, du hast einfach mal selber versucht, welchen herzustellen?
Genau, genau, genau. Okay. Hat nicht funktioniert, also mit einem Freund von mir zusammen,
Warum
der
hat
Kasache
nicht
ist.
Was genau ist passiert?
Er hat es noch im Kopf gehabt, wie die das in Kasachstan gemacht haben, aber der fing sofort an zu schimmeln, also nach ein paar Wochen.
Wollte nicht fermentieren.
Okay. Genau, mit dieser Idee bin ich dann irgendwann mal an einen anderen Freund von uns gegangen, der zu der JAE, zu der Köchevereinigung, beziehungsweise zu dem Genussnetzwerk dazugehört.
Ja, JAE, muss man kurz sagen, heißt?
Jeune de Restaurateur.
Danke.
Genau. Das sind
eine Vereinigung von Köchinnen und Köchen, die versuchen, sich gegenseitig nach vorne zu bringen praktisch.
Genau. Und dazu gehören auch viele Bauern und Produzenten. Und da mit dieser Idee bin ich an diesen Produzenten, der normalerweise andere Käsesorten produziert, darauf zugekommen. Der hat gesagt, wird wahrscheinlich nicht gehen. Und da habe ich gesagt, doch, das geht.
Warum wollte der das nicht? Warum hat er gedacht,
das geht? Ja, der konnte damit nichts anfangen wahrscheinlich. So wie jetzt Milch mit Mehl. Und dann habe ich dem ein bisschen die Konsistenz erzählt, was ich dir auch gesagt habe. Und dann hat er gesagt, hör mal, das kriegen wir auch anders hin. Mhm. Und so ist halt, liegen hier gerade 7 Sorten vor mir, wo ich mich entscheiden muss, wovon wir 2 oder 3 nehmen werden.
Okay.
Es riecht ähnlich.
Wir müssen das gleich probieren. Mhm. Aber ich muss noch kurz eine Sache fragen. Du könntest natürlich auch einfach nach Kasachstan fliegen, deinen Koffer voll Kurt laden und nach Hause kommen. Mhm. Oder den Kurt importieren. Ich meine, du musst ja nicht selber hinfliegen.
Ja, ich weiß nicht, wie der genau hergestellt wird. Das machen irgendwie.
Kann man den nicht im Laden kaufen, ne?
Ja, doch, aber das machen halt Omas zu Hause, weißt du? Ich weiß da nicht, wie die Zustände sind. Ich glaube auch nicht, dass ich aus Kasachstan den Käse einführen dürfte. Aha. Wir haben, als wir in Murmansk waren vor vielen Jahren, haben wir ganz viel diesen getrockneten Fisch mit nach hier genommen. Und haben diesen als Bonito-Flocken benutzt. Also ich habe dann quasi wirklich einen Fond gemacht mit diesem mit dem Fisch.
Ja, muss man, glaube ich, kurz erklären. Bonito, eine Makrelenart, wenn ich das richtig weiß, die Thunfisch, in Japan
Thunfischbauch getrocknet.
Ja, getrocknet, der geschabt wird und dann die Flocken werden dann in Wasser quasi ziehen gelassen,
gibt bis ganz man viel Geschmack
hat. Eine bestimmte Sorte Fond. Okay, eine Brühe.
Genau. So. Mit der Kombo-Alge und so. Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir das zum Beispiel benutzt.
Fermentiertem Fisch aus Russland gemacht.
Genau. Okay. Ob man das darf, glaube ich eher nicht. Deswegen alle mal weghören.
Ich glaube, dass das ehrlich gesagt sogar Bonito ist nicht so richtig koscher hier in Deutschland. Ne? Das ist auch schwierig. Das ist auch nicht ganz so, weiß man, ist nicht so einfach zu kriegen. Okay.
Ja. Genau, kann sein. oder auch hier Sandorn hatte ich auch aus Murmansk mitgebracht.
Ja.
Gab es ganz viel. Der war total geil.
Ja.
Ob ich es durfte, weiß ich nicht. Deswegen habe ich beim Kurt gesagt, nee, das ist mir zu krass.
Ja, ja.
Das lassen wir mal.
Naja, und so mikrobiologische Geschichten, ne, das ist natürlich auch wahr, auch wenn es getrocknet ist.
Ja.
Ja, weiß und ich, was man da mitbringt.
Jetzt haben wir quasi in Deutschland produzierten Kurt.
Ja. Und
der ein bisschen anders schmeckt, aber finde ich persönlich noch geiler, noch feiner.
Wenn man jetzt von irgendwelchen kasachischen Omas absieht, die in Deutschland leben, gibt es wahrscheinlich den sonst nur bei dir und nirgendwo sonst.
Den gibt es nur bei mir.
Ja.
Ja, ab jetzt.
Und ich darf ihn jetzt probieren. Ja. Das ist crazy.
Bist du sicher?
Ja, klar bin ich sicher. 100%ig, auf jeden Fall. Die Frage, die ich mir stelle, ist aber jetzt, ich sehe jetzt hier, ich meine, ich werde jetzt nicht die Knolle in den Mund nehmen und daran nagen mit meinen Schneidezähnen. Das wird wahrscheinlich weniger günstig kommen.
Nee, das wird gerieben. Ja, so ein bisschen wie ein Parmesan.
Und dann bräuchte ich mir einen Löffel oder sowas. Ja. Nimmt man so den Finger, weil sonst ist hier so eine Schublade, da ist ein Löffel drin. Mhm. Alles da im Restaurant. So, okay, man nimmt das einfach so und dann ab und runter mit, ne? Der Rosane. Mhm. Super. Ja, mega Umami. Schmeckt so ein bisschen wie Frischkäse. Ein ganz intensiver, salziger, ja genau. So diese Frischkäsebrösel, die man so an der Packung oben kleben hat, ne? So ist das.
Das ist hier mit unserem Borschgewürz.
Ich habe schon falsch gemeint, ich habe den Löffel abgeleckt. Ich muss einen anderen Löffel nehmen. Okay, also das war der Rosane mit dem Borschgewürz. Hat mir schon sehr gut geschmeckt.
Dann haben wir hier so einen Teelichterpfeffer.
Was ist Teelichterpfeffer?
Eine Pfeffersorte.
Okay. Da dominiert nun wirklich der Pfeffer.
Deswegen finde ich das ein bisschen spannender, weil das schmeckst du eher von dem Frischkäse.
Muss ich, glaube ich, kurz nochmal testen.
Ja.
Wie hast du das gemacht? Du machst das so richtig so, pupp.
Ja.
Gar nicht so einfach, das in den Mund zu kriegen.
Dann haben
schon geil, aber es hat auch so was ein bisschen Säuerliches, ne? So diese Borscht-Geschichte. Noch mehr Pfeffer.
Smoothie Vulcano-Pfeffer, was es immer heißt. Smoking, der ist ziemlich lecker.
Smoking heißt das.
Smoking, dann ist es Smoking. Ja, fand ich persönlich super spannend.
Muss man hier dieses Pfefferzeug auch dabei? Ist denn der Originalkurt auch immer mit Pfeffer?
Nee, ist er nicht. Aber der Marcel ist ja der zweite Küchenchef von uns beiden oder der andere Küchenchef. Wir sind ja immer gleichgestellt. Er hat den Kurt probiert. Nachdem er das Gefühl von ganz kurz zu kurz vorm Erbrechen war, weil es wirklich sehr intensiv war, hat er gesagt, das kommt mir ein bisschen bekannt vor, wie die Pepperknolle.
Ja.
So, und dann sind wir auf die Idee gekommen, warum machen wir das nicht mit außenrum wie die Pfefferknolle?
Pfefferknolle wie aber dieser Käse, der mit genau. Pfeffer umhüllt ist, ja.
Genau, und den Geschmack aber vom Kurt.
Aber warte mal, du hast den Käse, den Original-Kurt, mit ins Restaurant gebracht und die sind fast ausgeflippt und konnten es nicht ertragen. Den Geruch das hier, alleine. Was ich jetzt hier zu mir nehme, ist ja nicht annähernd in irgendeiner Weise eklig.
Nee,
davon würde man niemals brechen.
Ja, aber, ja, nee. Also,
oder muss ich daran riechen, um das wahre Erlebnis zu haben?
Nee, das geht. Also dadurch, dass wir die Gewürze da dran haben, hält sich das in Grenzen.
Total.
Ja, ich gucke mal gleich, ob ich noch ein bisschen kurz habe, dann lasse ich dich mal dran riechen. Okay, so, dann haben wir hier. Zick, 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 zick. Schwarzer Pfeffer.
Aha. Ist ja fast schon simpel dagegen dann. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel jetzt hier gewesen. Mh, das finde ich gut. Mhm. Back to basics. Mhm,
super lecker.
Das war mir ehrlich gesagt beides zu pfeffrig. Mhm. Habe ich gedacht, was soll ich nicht mehr alles, ich meine, wenn ich Pfeffer essen will, kann ich Pfeffer essen.
So, das ist einer meiner Favoriten. Wild blumig.
Okay. Kennt man ja auch so von so Käsen außen, ne? Die Wildblumen haben.
Mhm. Ja, hat das so eine leichte spannend. Süße.
Ja. Hat man direkt das Gefühl, man steht im Kuhstall.
Mhm. Genau. Das ist, kommt dem Kurt näher.
Schon, ne? Da hat man, das ist so eine logische.
So, den haben wir.
Den haben wir schon. Logische Mariage. Noch mehr Kräuter?
Den haben wir hier.
Tief
oh,
im
der
Wald.
Ist auch geil. Das finden die anderen noch geiler als den milderen. Der ist auch sehr lecker.
Was ist ein, was heißt ein Tief im Wald?
Also, Kräuter der schmeckt halt sehr kräuterlich intensiv nach.
Mm. Oh ja. Fichtennadel. Mhm. Oder nicht? Mal
Rosmarin? Doch. Rosmarin, Thymian, aber auch irgendwas Fichtiges. Mm. Definitiv.
Ja.
Oh, hast einen guten Geschmackssinn.
Es geht, ehrlich gesagt. Ich wünschte, ich hätte einen besseren Geschmackssinn. Ich esse so gerne. Ich denke, es muss doch eigentlich besser gehen. So, was haben wir hier? Warte, ich guck mal. Seven Pepper Blend.
Mhm. War auch lecker.
Sieben Pfeffer. Auch gut. Mhm. Das ist interessant. Es ist immer dasselbe Grundprodukt.
Ja.
Sind aber es schmeckt immer ein bisschen anders, wenn was anderes drumherum gewickelt
ja.
ist, ne?
Ja.
Weil und ganz oft hat man ja, finde ich, bei Käsen so das Gefühl, okay, fein, ihr habt da jetzt außen noch so ein paar Blüten dran gepappt oder irgendwas und ehrlich gesagt macht es mit dem Käse nicht so wirklich viel.
Und ich finde, er wird immer spannender. Voll. Je älter er wird, desto spannender wird. Also wir marinieren, vakuumieren ihn, weil der ist jetzt eigentlich reif genug.
Ja, wie alt ist der denn jetzt?
Der ist jetzt 6 oder 8 Wochen.
8 Wochen.
Und der wird jetzt vakuumiert und dann lassen wir den noch ein bisschen liegen. Aber der muss auf jeden Fall ab nächste Woche schon in die Karte.
Ja.
Der wird, kommt auf jeden Fall in die Karte.
Was machst du denn dann mit diesem schönen rosanen Borscht?
Wir haben gegrillte, also eine ursprünglich russisch marinierte Wassermelone.
Ja.
Die wird dann gegrillt.
Mhm.
Dazu machen wir so eine Art Hollandaise.
Ja.
Und das wird dann halt über die Hollandaise drüber geröspelt.
Ja.
Das schmeckt ein bisschen wie, ich wollte gerade sagen, Melone Schinken ohne Schinken. Aber so die Grundidee soll dieses Umami-Gefühl von Melone Schinken, aber ohne den Schinken. Mhm. Also das soll vegetarisch bleiben.
Ja.
Total geil, total spannend. Hast ganz viel Säure durch den süß-sauren Sud, wo die Melone eingelegt wird. Du hast so das Angegrillte, das ist mit unserem Soja eingelegt, die Wassermelone, bevor die gegrillt wird.
Mhm.
Total genial.
Ja,
ich vermisse auch kein Fleisch.
Nee, vor allem wollte ich gerade sagen, für viele Vegetarier und Veganer ist das ja auch mit dem Parmesan so eine Sache, ne? Weil der ja mit Lab hergestellt wird,
ja.
Sagen die ist, also gibt ja Vegetarier, die sagen, was soll's, aber viele sagen ja, nee, eigentlich ist das nicht vegetarisch und vor allen Dingen nicht vegan, natürlich vegan sowieso nicht. Dieses ist ja auch nicht vegan, aber für Vegetarier ist das natürlich eigentlich eine Alternative, ne?
Absolut. Und da müssen wir mal kurz drauf einhaken bei dem Parmesan.
Ja.
Also alle unsere Veganer, ich habe noch nicht einen Vegetarier gehabt, der gesagt hat, ich esse kein Parmesan. Also ich weiß, dass es durch den Lab hergestellt wird. Wir haben jetzt September haben wir eine Exkursion, wo wir die Parmesankäse probieren werden.
Yeah.
Acetos und Parmaschinken und alles.
Ja. In Italien.
In Italien, mit Personal, also mit denen, die da Bock drauf haben.
Ja, cool.
Das werden alle mitkommen.
Das glaube ich auch.
Hast
du Lust, nach Italien zu fahren auf eine Genussreise?
Nee, drei
danke.
Tage.
Ich bleib zu Hause, ich habe hier noch genug Luft zu filtrieren.
Wir möchten aber, dass die sich daran beteiligen.
Ja.
Dass das Gefühl entsteht von der Wertigkeit. Nicht einfach nur die Chefs laden ein, wir machen irgendwas. Sondern so ein bisschen Eigeninitiative.
Ja.
Nicht des Geldes wegen, aber damit eine Wertigkeit entsteht.
Ja.
Machen wir übrigens immer so.
Okay. Also mit anderen Worten, ihr wisst schon, was ihr mit dem Borscht-Kurt macht. Und bei den anderen Sorten ist jetzt noch so ein bisschen die Frage, was landet auf der Karte und in welcher Form. Aber ich meine, im Prinzip gerieben ist gesetzt, oder?
Gerieben, ja, anders kannst du es nicht.
Ja.
Das, ich wüsste jetzt gar nicht, wie man die, kannst ja schlecht dahinlegen, dass die daran rumnagen.
Ja.
Vor allem, das vermischt sich ja dann auch schön durch das Reiben, der ganze Pfeffer, die ganzen ja. Wildkräuter.
Weiße Schokolade finde ich gut.
Auch gut.
Um einfach mal jemandem, der die ganze Zeit darüber nachdenkt, was er kochen soll, ein bisschen Input zu geben, sorry.
Nee, du bringst mich gerade auf eine Idee tatsächlich.
Ich bin sehr gespannt. Mhm. Ich werde auf die Karte gucken und so schauen, ob die weiße Schokolade und der Kurt sich verheiraten.
Nein, wir haben ja gerade hier den Fichtenhonig probiert.
Den haben wir ja noch gar nicht erwähnt.
Also. Das hat mein Koch aus Odessa gemacht gerade.
Also, erzähl nochmal, was das ist.
Das sind Fichten haben wir bekommen, die aus Armenien gekommen sind.
Fichtenzapfen,
ja. Genau. Und die hat mein Koch jetzt mit einem Art Läuterzucker eingelegt.
Ja, Läuterzucker ist Zuckersirup.
Zuckersirup, ne? Genau, 1:1 mit Zuckerwasser.
Oh mein Gott, es hat eine Konsistenz, mhm. die wirklich schwer zu bändigen ist. Es zieht sehr ja, schöne Fäden.
Ein bisschen wie Honig. Machen,
ne? Ja. Bisschen wie Honig, genau, aber noch fester. Und ja. Also es hält relativ gut seine Form auch, ne?
Ja, das kommt dann später, spritzen wir das über.
Wie ein Bernstein legt es auf den Löffel. Toll. Wo spritzt ihr jetzt rüber, Entschuldigung?
Bei den Himbeeren beim Dessert. Mhm. Damit das so ein bisschen irgendwas anderes, nicht so ganz langweilig himbeerig, Anführungszeichen.
Dieses Karamell ist das fast.
Ja. Mhm. Dazu wird es ein Sorbe geben und ich bin gerade überlegen, ob wir da nicht irgendeine Pfefferknolle drüber raspeln. Aber das müssen wir überlegen.
Auch interessant.
Aber weiße Schokolade, das finde ich ganz geil. Aber die dann geröstet.
Mhm. Interessant. Verbrennt die nicht sofort?
Nee, die karamellisiert. Mhm. Kurz vorm Verbrennen karamellisiert die erst.
Okay, man muss wissen, wann man sie runternimmt. So sieht ja. aus. Ja, coole Idee. Ich dachte daran gerade auch ein bisschen, weil das sieht ja fast so aus wie das, was man über Spaghetti-Eis streut. Habe ich gerade mit jemandem über Spaghetti-Eis unterhalten. Und da gibt es doch immer Spaghetti-Eis, ne? Vanille-Eis
und dann rote
weißens Erdbeersoße. Ja. Und dann gibt es ja noch so weiße Schokoladebrösel, den Parmesan. Ja. Eine sehr schöne Idee. Irgendwie auf so eine Weise, auch wenn es ein bisschen pervers ist.
Ja, aber schmeckt bestimmt lecker. Ist halt Umami, ne? Und mega, das wird dann halt, diese Salzigkeit finde ich ja ganz geil beim Dessert.
Auf jeden Fall.
Wir haben ja schon ein Dessert gehabt mit Schinkenpulver und Kaviar. Da hat irgendein Gourmet-Führer geschrieben, wenn alles so auf dem Punkt wäre wie das Dessert, dann würden wir irgendwie zu den besten 10 bleiben. Also ziemlich hoch gelobt, ja. Alles andere war auch gut, aber ich das Dessert.
Das ist aber auch ein bisschen vergiftetes Kompliment, ne?
Nee. Das andere war alles toll, aber das war so aber outstanding.
Das war die Krönung.
Ja, das war ziemlich geil.
Also, ich schließe aus der ganzen Geschichte, es ist nicht einfach nur, man schnippt mit dem Finger und man hat eine Idee. Es gibt ja immer diese Food Scouts, die unterwegs sind und irgendwelche Zutaten aus dem Dschungel Borneos mitbringen. Und das ist natürlich immer so einfach gesagt, aber man muss natürlich auch, wie du das jetzt hier gemacht hast mit diesem Produkt, erstmal es sinnvoll verankern irgendwie, man muss es herholen, man muss es ein bisschen übersetzen offensichtlich, ne? Also nur der Kurt hat es nicht gebracht, man musste den Kurt erstmal so ein bisschen
verfeinern, verbessern.
Sagen wir mal eindeutschen, auf so eine Weise vielleicht. Und dann muss man gucken, in welchem Zusammenhang macht das Sinn. Ich meine, aber wenn das Produkt nachher geil ist und ich finde, das ist ein ziemlich geiles Produkt, dann geht es auch wahrscheinlich, dann sprießen die Inspirationen.
Ja, ich meine, bei uns dauert das alles ein bisschen länger als, ich sag mal so, der Tobias Beetz hier vom Alexander Herrmann in Würzberg. Die haben ja so ein Genusslabor und da wird halt das ganze Jahr über, die haben einen Food Scout, der nur für die Sachen entwickelt. Die haben ein ganzes Labor dafür. Das können wir uns einfach nicht leisten. Ja, wenn wir das so machen könnten, ich glaube, selbst das Wissen haben wir gar nicht, wie der Tobi oder der Yoshi.
Es läuft nebenbei einfach bei
uns. Bei uns läuft das sowieso nebenbei. Es dauert Ewigkeiten, bis irgendwann mal was fertig ist. Da geht es halt viel, viel schneller. Auch viel, viel besser, weil die einfach ein riesen Team-Background haben.
Ja.
Und wir müssen neben Kochen, ein bisschen Fernsehen, was wir nebenbei machen, und der Geschäftsführung, die wir machen, müssen wir natürlich auch die neuen Produkte entwickeln oder machen, aber das dauert einfach. Mir persönlich dauert das immer zu lange. Ich habe mir immer so ein Labor gewünscht und Träumereien gehabt, was wir hätten alles machen können, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, ich stehe weniger in der Küche und das macht mich nicht glücklich. Keine Ahnung. Dann verzichten wir manchmal auf ein Ergebnis, was wir im Kopf haben, was wir aber nicht auf den Teller bringen können, dann ist das so.
Du hast gerade erwähnt, dass du auch noch ein bisschen Fernsehen machst. Das ist gar nicht so ein bisschen, das ist eigentlich mittlerweile ganz schön viel, oder was du alles gemacht hast?
Ja, wir haben Gott sei Dank viel machen dürfen. Deswegen funktioniert auch das, was wir hier machen.
Erzähl mal ein bisschen, was du alles gemacht hast.
Also wir haben, weiß ich nicht, Ready to Beef, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, haben wir 2 Staffeln gemacht. Wir haben Grill in Hensler ein paar Sendungen gemacht, wird jetzt auch eine neue ausgestrahlt. Wir haben Kitchen Possible war natürlich für uns so ein Ritterschlag, dass wir das mitmachen durften. Beim WDR mache ich ja seit 3 Jahren live, bei Hier und Heute ganz viel. Das macht immer riesen Spaß. Ach, was haben wir denn noch gemacht? Bei Kabel 1, mein Lokal, dein Lokal. Das war eher der Marcel, der da das Zapfen in der Hand hatte. Hat auch mega geil gemacht. Mhm. Was alles eröffnet hat, war das perfekte Dinner. Finde den Profi. Das war für uns der Einstieg in alles. Und das war einfach monatelang war der Laden komplett voll. Das war so krass. Und das war in der schwierigsten Zeit. Ich sage immer, wenn es bergab geht oder wenn man Schwierigkeiten kommt und wenn man trotzdem standhaft bleibt, da kommt immer irgend sowas, ich sage immer, der liebe Gott hilft uns schon. Mhm. Weiß ich nicht. Aber irgendwas kommt immer, dass dann das Glück ist immer des Tüchtigen.
Ja.
Wenn man tüchtig bleibt, dann kommt immer so ein bisschen Glück dazu. Und wir haben wirklich unangemessen viel Glück gehabt. Viel Glück. So tüchtig waren wir gar nicht, wie viel Glück wir hatten, dass wir hier sind und dass es so gut läuft.
Der magische Feenstaub des Fernsehens, ne? Manche Leute sehen das ja so ein bisschen kritisch mit diesen Sendungen, weil sie sagen, die Leute hocken sich davor, essen ihre Fertignudeln aus der Dose und gucken sich das an. Und
dürfen sie.
Ja, dürfen sie, aber das Problem ist, sie bezahlen nicht mehr für gute Lebensmittel, sie sind nicht bereit, vernünftige Preise in der Gastronomie zu bezahlen und so weiter und so fort. Also diese.
Das stimmt nicht.
Manche erhoffen sich davon vielleicht was Pädagogisches, was am Ende nicht eintritt. Das ist nicht deine Erfahrung.
Nee. Also wir haben nach jeder Sendung, die wir machen, ob es beim WDR ist, die wirklich mindestens einmal im Monat ist, wir haben unheimlich viel Menschen, die dann ins Restaurant kommen, die uns erzählen, dass sie uns da oder da gesehen haben. Und die das auch zu schätzen wissen, was die hier essen. Ja. Also wir haben natürlich auch nicht die Bockwurst für 5 Euro, sondern das ist wirklich, da musst du richtig sparen manchmal, um bei uns essen zu können. Und das machen sehr, sehr viele. Mhm. Also wir haben ja nicht nur Anführungszeichen die Mercedes-Porsche-Fahrer, sondern auch die ganz normalen Menschen, die ein halbes Jahr vielleicht dafür sparen.
Um was kostet dein Menü bei euch?
Also das 6-Gang-Menü kostet 159. Du kannst aber natürlich staffeln mit 3 Upgrades, da bist du weit über 200. Wir haben aber auch ein 3-Gang-Menü für 69, um so die jungen Leute oder auch Leuten, die gerne mal bei uns essen kommen möchten, die aber nicht das gewisse Geld dafür haben, was ja auch vollkommen okay ist. Ja. Ich sage immer selber, so oft könnte ich bei mir im Restaurant nicht essen, könnte ich mir nicht leisten. Ist so. Das ist immer noch was Besonderes, das soll auch so bleiben. Aber die 69 Euro schaffen dir so ein bisschen, bereiten dir den Weg vor, dass du hier mal reinkommst. Und wenn du einmal da bist, dann kommst du auch nicht mehr weg.
Man kann ja, wenn man möchte, auch bei euch arbeiten und dafür bezahlen, habe ich gesehen.
Ja, was ja. Wir bieten so eine Art Praktikum an. 2 Tage oder 4 Tage im Background. Und dann arbeiten die Gäste oder die Kunden mit, fangen ganz normal mit uns an und hören ganz normal mit uns auf. Das Feierabendbier geht natürlich dann auf uns. essen dann Personalessen mit und erleben quasi 2 Tage lang, wie ist das als Koch oder Sternekoch, als Angestellter im Sternerestaurant zu sein.
Und wie stellen sich die Leute so an?
Mega.
Gut ja, oder mega gut. Schlimm?
Nein, da ist natürlich eine riesengroße Hürde. Die glauben ja immer, wir würden, weiß ich nicht, mit besonderem Wasser kochen oder so oder wären besonders anders oder so. Und dann merken die sehr, sehr schnell, oh, das ist ja alles cool, easy hier und die fühlen sich alle sehr, sehr wohl und die meisten können auch echt gut kochen, richtig gut kochen.
Also wahrscheinlich auch Leute, die prinzipiell ganz gerne in der Küche stehen.
Ja, also ein Anfänger, der gerade irgendwie die Kartoffeln zu pellen weiß, der würde das nicht machen. Aber Kartoffeln, ich habe mal mit einem sehr bekannten jungen Mann gekocht in einer Kochsendung, der wusste anfangs nicht, wie man Kartoffeln pellt. Ich werde nicht sagen, wer das war, krieg ich Ärger.
Aber du hast es ihm dann beigebracht.
Ja.
Reden wir von Pellkartoffeln oder meinst du
Pellkartoffeln.
Ja.
Gekochte Kartoffeln.
Das ist noch nicht einfach. Das ist nicht ganz. Ich meine, in der Theorie ist es einfach, aber in der Praxis ist es ein bisschen fummelig.
Es ist fummelig.
Oder wusste er gar nicht, wie er da dran gehen soll?
Er wusste gar nicht, wie er da dran gehen soll. Okay. Seine Partnerin kocht normalerweise und er hat damit nichts zu tun.
Ihm war schon klar, die Schale sollte ab, aber wie die Schale genau ab?
Ja, genau, das wusste er nicht. Ich meine, das war eine Kochsendung.
Ja, okay. Und ihr macht das hier zu dritt. Du machst das mit 2 Freunden, ne?
Genau, also Ronny habe ich ja vor 20 Jahren kennengelernt, ist mein bester Freund und ich habe wirklich das Vergnügen, mit ihm hier das Restaurant machen zu dürfen. Dann kam Marcel dann dazu, der hat im selben Betrieb gelernt wie ich, wir kennen uns auch schon seit Ewigkeiten und mögen uns sehr, also wir sind wirklich das Dreigespann, 3 beste Kumpels machen einen Laden. Also anfangs haben die uns alle für blöd erklärt und haben gesagt, ey, müsst aufpassen, vorsichtig, wenn da zu viele Geschäftspartner sind und so weiter. Aber Ich muss sagen, es läuft unfassbar gut.
Naja, man sagt ja mal, beim Geld hört die Freundschaft aus, ne?
Nicht bei uns.
Ihr könnt über alles offen reden.
Wir können über alles offen reden. Wir können halt mit Kritik sehr gut umgehen und gehen sehr gut aufeinander ein. Ja, sprechen halt über Probleme. Und hier kracht es halt ab und zu mal. Ich kann jedem von den beiden sagen, heute Arschloch, und dann am selben Abend setzen wir uns zusammen, trinken ein Bier und bequatschen das Ganze.
Aber das ist voll wichtig, ne? Dass man sich total. Auch mal sagen kann, wenn man den anderen richtig ätzend findet.
Total. Total. Also es wird richtig manchmal geschrien. Hm. Also wir schreien uns manchmal an. Wenn ich das mache, dann entschuldige ich mich 2 Minuten später, weil ich bin da so ein echten Mädchen-Weichei. Ich kann das gar nicht. Ich habe am liebsten, ich merke ja, wenn, sobald ich in die Küche komme, an der Aura oder an der Gesamtstimmung, wer von allen schlechte Laune hat. Mhm. Ohne, dass sie auch nur ein Wort gewechselt haben. Mhm. Das mag ich eigentlich an mir selber nicht so gern.
Ist weil anstrengend.
Das nervt. Ja, ist total anstrengend. Weil
glaube ich.
Egal wie geil meine Laune ist, ich bin dann nur dann gut gelaunt, wenn alle gut gelaunt sind. Mhm. So, dann geht meine Laune komplett nach unten. Totale Scheiße eigentlich.
Ja, man ist dabei, den anderen gute Laune zu machen ständig, ne?
Ja, ist eine meiner Hauptaufgaben. Alle bei der Laune zu halten. Mhm. Wir haben wirklich, also auch wenn es eine 4-Tage-Woche ist, was die Mitarbeiter hier haben, ist es ein sehr anspruchsvoller Job. Und da musst du wirklich gucken, dass alle gute Stimmung haben. Ich schaff's nicht immer. Man hat ja selber manchmal Probleme, mit denen man fertig werden muss. Aber das, ja, meistens klappt es ganz gut.
Aber ich stelle mir vor, wenn dann so ein Paket kommt mit diesen Sorten dieses Käses mit Kurt, und du hast ein Jahr lang überlegt und versucht, das hinzukriegen, und dann kannst du es auspacken und mit allen probieren. Das muss doch ein geiler Tag sein.
Ja, also eben wirklich, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe die Dinge ausgepackt und ich habe eigentlich von allen Mitarbeitern viel mehr Emotionen erhofft. Und dann probieren die das und sagen, ja, das ist gut, das ist nicht gut. Und dann habe ich gedacht, ey, wie kannst du dazu nicht gut sagen? Das war so viel Arbeit. Aber klar, jetzt nach ein paar Stunden, ein paar Minuten im Kopf akzeptiere ich das fast, dass die so unemotional reagiert haben.
Für dich ist das ein besonderer Tag heute.
Es ist immer so. Wenn ich eine Wassermelone einlege und ich probiere die und ich finde die so genial, und dann stehe ich da wie so ein kleines Kind hier, egal, ob es ein Lehrling im ersten Lehrjahr ist oder mein Mitküchenchef. Und wenn die dann so emotional so, ja, lecker, denke ich mir, oh, wollt ihr mich verarschen, das ist ja nicht lecker, das ist geil. Und dann, bis der nicht geil sagt, wird das halt, sag jetzt geil.
Also ich würde sagen, von dieser Leidenschaft in der Küche können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Vielen, vielen herzlichen Dank, Alexander Wulff.
Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.